Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Lebensmuster sind jetzt zutiefst angegriffen, die uns sehr angenehm waren und in die wir uns auch hineingelebt haben. Also da denke ich, das kommt auf uns zu und ich merke auch, wie mich das auch emotional berührt und angreift und ich auch mit einiger Sorge denke an die jungen Menschen. Das ist für mich auch noch ein ganz großes Thema. Die Alten werden vieles nicht mehr durchstehen müssen, aber die Jungen werden es müssen. Und mein Gedanke ist schon noch auch immer wieder, wie kann ich als alter Mensch denen noch beistehen?
Die Würde und das Alter. Wir alle wollen in Würde altern, ältere Menschen würdigen, die Begleiterscheinungen des Alters mit Würde hinnehmen. Im heutigen Fokus hören Sie berührende Gedanken von Barbara Knittel. Sie ist Psychologin, praktiziert noch immer ein bisschen und ist heuer 80 Jahre alt geworden. Die Corona-Krise hat sie besonders nachdenklich gemacht.
Ich sehe es in meinem Beruf als meine Lebensaufgabe, wirklich diese Wertigkeit. Was ist das Wesentliche eigentlich des Lebens? Ist es das, dass ich ständig ins Planen hineingehe, wie schön ich mir mein Leben gestalten kann, oder was ist es denn?
Barbara Knittel gehört zu einem Team namens Alternativ. Die Gruppe organisiert Vorträge für ältere Menschen. Barbara Knittel lässt sich Zeit beim Überlegen. Es würde mich freuen, wenn Sie sich auf dieses überlegte Tempo beim heutigen Fokus gut einlassen könnten. Die 80-jährige Psychologin empfindet die Corona-Krise wie viele Menschen als tiefen Einschnitt in ihrem Leben. Sie sah sich zu Beginn der Corona-Krise zur Untätigkeit verurteilt. Isoliert, so werden ältere Menschen oft von außen gesehen. So will Barbara Knittel aber nicht sein und nicht gesehen werden.
Frau Knittel, Corona hat auch bei den älteren Menschen einiges bewegt, auch in Gang gesetzt. Wie haben Sie denn diese Krise erlebt, bei der man uns allen einfach gesagt hat, wir müssen diese Maßnahmen auch setzen, damit gerade die älteren Menschen geschützt werden?
Ja, der Schutz der älteren Menschen, das ist einmal sehr schnell bei mir angekommen, indem mein Sohn vor der Tür gestanden ist und gesagt hat, jetzt muss ich für dich einkaufen gehen. Und zugleich auch so dieses Bewusstsein, was passiert denn da im Augenblick, auch mit mir? Und das allererste war, dass bei mir Widerstand gekommen ist und ich gesagt habe, ich möchte meine Selbstbestimmung nicht beschnitten haben. Und erst so ein Ausloten und Anrennen war und zugleich aber auch etwas gelaufen ist, wo ich so bemerkt habe, wir sind in einer Riesenkrise, in einer gesellschaftlichen Krise, bei der wir viele Antworten noch überhaupt nicht erahnen können. Die sind nicht da, sondern es ist einfach gegeben, da hat uns etwas erreicht und diese Art, diese Unsicherheit habe ich natürlich auch gespürt. Was kommt da auf uns zu? Und noch nicht sich orientieren können in dem Ganzen. Aber es war vor allem Widerstand. Und zwar in mehreren Bereichen. Das war das eine, mir meine Eigenständigkeit einfach mal schnell aus der Hand zu nehmen, meine Bewegungsräume auch zu beschneiden, Grenzen gesetzt kriegen von außen und ich nicht mehr mitbestimmen kann. Also das war meine erste Reaktion, wo ich so bemerkt habe, aha, wie weit muss ich mich hineinfügen und wie weit ist es ganz wichtig, dass ich nicht meine Eigenkompetenz mir völlig aus der Hand nehmen lasse. Also es war ein innerer Zwiespalt auch in mir. Aber zuerst auch so meine Kräfte sammeln und sagen, in welche Ecke wäre ich geschoben und wie ist das auch mit meinen eigenen Kompetenzen, die dann überhaupt nicht mehr gefragt sind, selber zu entscheiden, zu bestimmen, wie weit wage ich mich auch in die Nähe zum Beispiel von möglichen Risiko, das auch auf mich dann zurückkommen könnte. Also natürlich auch mich mit der Krankheit angefangen habe zu befassen, auch mit der Altersgruppe und der Betroffenheit dieser Altersgruppe. Und was dann aber schon für mich wichtig war, das war, ich gehöre zu einer Altersgruppe, die nicht einfach die Themen Krankheit, Gebrechlichkeit, Sterben wie an ein anderes Ufer bringen kann, sondern damit leben zu lernen, das war ja schon eine ganz lange Erfahrung und Übung auch für mich. Wie sicher, aber wie sich auch einlassen auf Erfahrungen mit Lebenseingrenzungen, das kommt im Älterwerden, das ist so. Ich bin im Risiko, aber so wie wir alle im Risiko sind, Leben und Tod haben wir nicht einfach sicher in der Hand, sondern ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, damit immer wieder sich das bewusst zu machen. Sicherheit allein ist es nicht.
Sie haben sich also weniger beschützt als vielmehr bevormundet gefühlt.
Mhm. Ja, das ist natürlich auch mit meiner Lebenssituation verbunden, weil ich auch relativ gesund bin und auch relativ im Vergleich zu vielen meiner Freundinnen zum Beispiel und Freunde auch im Leben noch einiges ausloten kann. Also auch mit meiner Beweglichkeit und auch indem ich im Unterschied zu vielen beruflich in meinem Alter noch bestimmen kann, wie viel möchte ich machen und wie viel stelle ich zurück, wo habe ich mich verabschiedet, auch in meinem beruflichen Feld und wo möchte ich aber mich auch noch beteiligen. Und das ist ja eine Form, die viele alte Menschen so nicht haben. Aber das hat bei mir natürlich etwas auch wachgehalten. Ich möchte Anteil nehmen, ich möchte mich investieren. Ich möchte mit meinen Gedanken auch mit dabei sein, wenn es zum Beispiel um Entscheidungen geht. Wie viel Rücksichtnahme, aber auch wie viel Eigenkompetenz sind auch für alte Menschen in dieser Zeit notwendig. Und auch wie unterschiedlich das natürlich mit alten Menschen in dieser Zeit ist, wo ich natürlich weiß, es gibt Menschen, die sehr angewiesen sind auf Unterstützung und Hilfe und Fürsorge, aber das zieht sich doch nicht durch die ganze Altersgruppe. Da wird so gleich gebügelt für mich im Blick auf, was heißt alt sein. Ist das die Zeit, also in der die anderen nur mehr aufpassen müssen auf eine bestimmte Gruppe von Menschen? Oder wie findet Begegnung statt? Und wie entstehen Bilder vom Alter auch bei den Jüngeren? Die werden ja auch dadurch geformt, indem man sehr schnell in die Fürsorglichkeit hineingeht. Und die haben dann Bilder vom Alter. Das entspricht nicht dem der Vielfalt, die für alte Menschen auch in ihren Lebensformen noch möglich sind. Ja, das war für mich so die erste Reaktion.
Ich habe eine Freundin, die gehört auch zur sogenannten Risikogruppe. Und mit der hat das auch was gemacht, dass sie gesagt hat, ich gehöre jetzt zur Risikogruppe. Diese Feststellung allein löst ja was aus. Mhm. Sie als klinische Psychologin, was hat denn das gemacht mit Menschen?
Ich habe es unterschiedlich erlebt. Ich kann also von mir erzählen, aber ich kann auch erzählen, wie ich andere erlebt habe, die schon auch bemerkt haben, die Fürsorge tut ihnen auch gut. Also sie schätzen das auch und sie schätzen auch diese Aufmerksamkeit der Jüngeren. Das hat mich schon auch berührt, oder? Wie jüngere Menschen auf mich zukommen und sagen, was brauchst du? Wo können wir dir helfen? Aber ich habe natürlich auch erlebt, vor allem Menschen, die in ihrer Gebrechlichkeit schon sehr eingeschränkt leben mussten, wie dieses zu einer Risikogruppe gehören, wie auch so die Aussprache oder das Aussprechen eines Todesurteils fast wird. Ihnen zu sagen, also du, jetzt ist Zeit für dich, dass du dich damit beschäftigst. Und das ist für mich auch eine Form der Entmündigung gewesen. Ich denke, das ist eine Lebensaufgabe, nicht nur für die sogenannte Risikogruppe, sondern ist eine Aufgabe für alle, so zu merken, wie sicher habe ich Leben in der Hand und wie ist es auch mit diesen ständig, ist es Leben in Bewegung, ständig geht es auch darum, in etwas reinzugehen, aber es auch wieder loszulassen. Und das macht ja auch etwas mit mir. Und diese Bewusstheit, das ist eine Aufgabe nicht nur für die alten Menschen, sondern das zieht sich durch das Leben. Und ich sehe es in meinem Beruf als meine Lebensaufgabe, wirklich diese Wertigkeit. Was ist das Wesentliche eigentlich des Lebens? Ist es das, dass ich ja ständig ins Planen hineingehe, wie schön ich mir mein Leben gestalten kann? Oder was ist es denn? Oder lerne ich auch mit einer Bereitschaft zu leben, zu wissen, das Morgen habe ich nicht im Griff, aber wie gehe ich ins Morgen hinein? Und wie gehe ich in einen Tag hinein und mit welcher Neugierde und mit gibt es da noch etwas, wo ich mich überraschen lassen kann von diesem, was da auf mich zukommt, aber natürlich auch betreffen lassen kann. Also ich mich nicht nur in Schutzpositionen hineinbegebe, dass mir ja nichts passiert. Das raubt Lebensqualität.
Gerade in dieser Krise haben wir sehr viel Ängste erlebt. Mhm. Was macht so eine Angst, speziell in Bezug auf ein unbekanntes Virus, von dem wir nicht wissen, wie es sich entwickeln wird? Was macht das speziell mit älteren Menschen? Macht das etwas anderes als mit Jüngeren?
Für mich war da was sehr Wichtiges. Der David Steindl-Rast hat im März einen Brief herausgegeben, in dem er sagt, es ist jetzt erst einmal Zeit, mit all der Angst, die da auch kommt, still zu werden und nicht gleich einmal zu deuten. Und in diesem Stillwerden auch zu spüren, was davon geht mir unter die Haut, und was davon reicht mich bis in mein Herz, aber nicht gleich mal zu deuten.
David Steindl-Rast ist ein US-amerikanischer Benediktinermönch, ein studierter Psychologe, Mystiker und Eremit, der 1926 in Wien geboren worden und 1952 in die USA ausgewandert ist.
Und ich habe so bemerkt, natürlich erreicht mich auch die Angst. Und es habe natürlich in meiner Arbeit auch viel mit Menschen zu tun, die natürlich auch von der Angst ergriffen waren. Auch vor der Angst der Art des Sterbens mit diesem Virus. Dass es um die Luft geht und dass es wirklich um diese total vitalen Lebensmöglichkeiten, die einfach abgeschnitten werden, geht. Und was heißt das? Oder mit in eine Atemnot hineinzukommen und daran zu sterben, das macht natürlich Angst. Und zugleich habe ich so bemerkt, ja, das Thema Sterben und Tod rückt natürlich wesentlich konkreter in die Nähe, sich auch vorzustellen, wie gehe ich denn diesen Weg, das macht natürlich Angst. Und es geht mir persönlich nicht darum, meine Angst einfach sozusagen zu bewältigen. Ich finde das einen schrecklichen Ausdruck, das geht überhaupt nicht. Sondern Formen zu finden, wie kann ich mich ein Stück auch beruhigen und wie kann ich Vertrauen fassen in all dem Unbekannten. Und natürlich arbeite ich mit den Menschen, bei denen die Ängste, und das sind letztlich Todesängste, die da kommen. Wie können sie nicht nur ausweichen und sich ablenken oder das irgendwo hinstecken, sondern sich Zeit nehmen und sagen, aha, was passiert mit mir? Was passiert mit mir körperlich? Wie spüre ich meine Verengungen auch in mir, wo es mir auch, wenn ich dran denke, schon einmal den Atem auch nehmen kann oder wo ich den Boden unter den Füßen verliere? Und wie finde ich wieder dieses Vertrauen in meinen Körper? Ich spüre mich. Ich atme, ich spüre mein Herz, ich bin getragen vom Boden. Und was breitet sich dann aus? Wenn ich das wieder wahrnehme, meistens geht es ja ganz basal über den Körper erst einmal, welche Gefühls- und Gedankenwelten können sich dann wieder breit machen. Taucht auch was auf von Lebensfreude und von Wahrnehmen jetzt. Und ich bin noch nicht dort in einem Sterbeprozess, der mich natürlich sehr bedrohen kann, sondern ich bin jetzt da und ich kann in der Fantasie, ich habe die Möglichkeit der Fantasie, mir das auch vorstellen, aber immer wieder zurückzukehren ins Jetzt und auch zu merken, wie wunderschön Leben auch sein kann. Und das war es für mich damals auch am Anfang, wo ich also jeden Tag auch rausgegangen bin und den Leuten das auch empfohlen habe. Geht's hinaus, schaut euch die Bäume an, wie sie grün werden und wie die Farben draußen sind und lasst euch vom Leben locken, um nicht nur in die eine Richtung zu gehen. Das heißt nicht entweder oder, sondern das heißt, wie das beide sich berühren darf.
Jetzt sind wir durch die Krise noch nicht durch. Mhm. Was würden Sie sagen, ist das die Möglichkeit, auch weiterhin damit umzugehen? Also sich immer wieder versuchen, selbst zu spüren, zu sagen, ich bin da, es geht mir gut, ich atme, ich spüre meinen Körper, ich spüre den Boden unter den Füßen und auch in die Natur zu gehen.
Ja, das ist für mich die eine Übung. Die andere ist für mich, es kommen Themen jetzt heran an mich in einer Deutlichkeit, wie ich sie so noch nicht wahrgenommen habe. Mir ist so aufgefallen, dass wir unglaublich viel von Sicherheit angefangen haben zu reden. Ist auch über den ORF immer wieder der Sicherheitsaspekt sehr deutlich gekommen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, wie wir die Werte, wie wir unsere Werte setzen. Und wo ich also auch nachdenklich werde. Und natürlich brauche ich da auch Menschen um mich, die mit mir nachdenken. Also wir brauchen ein gemeinsames Nachdenken, aber nicht endgültige Deutungen. Ich denke, wir sind noch so mittendrin in dem Prozess, dass diese endgültigen Antworten für mich noch über, vielleicht findet man sie gar nicht, aber Annäherungen daran, das ist für mich also dieses eine, nicht einfach wieder in die Normalität zurückzugehen, die wir vorher gehabt haben, sondern diese Betroffenheit, was das heißt, Grenzen zu finden und uns werden Grenzen gesetzt, auch zu fantasieren, wir werden nicht mehr in dieser Grenzenlosigkeit einfach räumlich auch leben können. Wir werden den Genuss nicht mehr so einfach an die höchste Stelle stellen, zum Beispiel Urlaub und Genuss und diese Themen, sage ich, sondern es geht für mich ganz neu, Grenzen zu setzen und sie auch selber zu setzen und nicht nur von außen gesetzt zu bekommen. Und auch mit Menschen in Kontakt zu sein und mit ihnen zu finden, wo ist es notwendig, dass wir wirklich in unserem Denken, in unserer Bewusstheit merken, unser Leben, unsere Umwelt, unsere Möglichkeiten, wir sind weit über die Grenzen hinausgegangen. So können wir nicht weiterleben. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und auch, wo ich mir denke, was ist das Selbstbegrenzung? Und Grenze ist für mich an Grenzen zu rücken und auf der Grenze sozusagen auch zu sein, sagen wir mal gedanklich. Da passiert für mich ja erst wieder wirklich was Neues. Erkenntnisse, neue Erkenntnisse. Und ich suche das sehr mit Freunden, aber auch in meiner therapeutischen Arbeit, wo ich so merke, da kommen ganz neue Erkenntnisse bei den Menschen auch an die Oberfläche. Lebenswenden, die sie sich vorstellen können oder und die sie sich in die Fantasie hineinführen. Und wir wissen ja noch überhaupt nicht, was da wirklich im Globalen auf uns zukommen wird, wenn wir allein an das Wirtschaftliche denken. Oder wir wissen noch nicht, wo wir reingehen. Aber das auch zu nehmen und zu sagen, wir wissen es noch nicht, aber wir können uns innerlich darauf vorbereiten und uns darauf einstellen. Und mein Gedanke ist schon noch auch immer wieder, wie kann ich als alter Mensch denen noch beistehen oder mit Respekt auch darauf hinschauen, die haben die große Herausforderung. Ich selber habe womöglich ein paar Jahre noch. Aber das ist was anderes, als in eine Entwicklung mit hineinzugehen, bei der wir vieles noch gar nicht erahnen können. Und natürlich, die großen Zusammenhänge kommen mir auch, dass das ja nicht nur jetzt über die Luft Virus ist, sondern was ist über die Luft passiert, was ist über das Wasser passiert, was haben wir mit unserer Welt, mit unserer Erde, in welche Bewegung gehen wir hinein. Das rührt auch alles mit an. Und ich auch immer wieder traurig werde, wenn ich so merke, es war auch meine Generation, die in manchen bedenkenlos gelebt hat. Und ja, so übergeben wir es den jungen Menschen. Also meine Gedanken sind auch oft bei den Jüngeren. Und ich frage mich auch oft, was ist noch meines mit meiner Präsenz und meinem mich investieren ins Leben, dass ich so an die nächsten und an die übernächste Generation denke und mitempfinde auch. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist für mich auch, wo ich so bemerkt habe, eine Traurigkeit, die, bei der ich oft nicht orten kann, wo gehört denn die hin? Und manchmal weiß ich schon, es gibt auch eine Richtung, die vielen alten Menschen, die gestorben sind jetzt, wo ich den Eindruck habe, die waren eine Zeit lang das Rückgrat unserer Gesellschaft, diese gestorbenen Menschen und wie sie gestorben sind. Diese Einsamkeit teilweise auch. Das rührt mich auch sehr an. Und ich sage, es braucht für die weitere Planung im Umgang mit dieser Krise, braucht es auch alte Menschen drinnen mit Herz und Hirn, die sagen, das kann man nicht machen. Alte Menschen einsam sterben zu lassen, da braucht es andere Formen zum Beispiel oder andere Formen auch in den Pflegeheimen, um den Kontakt, den diese Menschen in diesen letzten Wegen auch brauchen. Also das sind so beide Seiten. Ich denke so an die Jungen, ich denke an diese Alten, auch an die alten Gestorbenen. Merke, wir brauchen nur Formen der Trauer. Das ist für mich auch sehr stark in den Hintergrund gerückt. Der Betroffenheit auch. Und noch nicht sofort Lösungen wissen, sondern das wirklich erst einmal an sich herankommen zu lassen. Was geschieht denn da? Und das geht nur, das kann man nicht allein machen. Ich brauche da sehr die Verbundenheit und den Austausch mit Menschen, wo ich merke, ach, bei denen klingt Ähnliches an. Und auch sie sind ratlos. Und diese Spannung auszuhalten, also auch die Spannung zwischen Angst und Lebensfreude, auch das nicht einfach aufzulösen, sondern da sind wir jetzt drinnen.
Gast im heutigen Fokus ist die Feldkircher Psychologin Barbara Knittel.
Reinhard Haller hat gesagt, er glaubt, dass das große Thema der Zukunft wird tatsächlich die Einsamkeit im Alter sein. Glauben Sie das auch?
Ich würde das nicht so in dieser Form formulieren. Ich sehe es, dass das ein Thema ist, aber ich sehe es auch in meinem Lebenskontext, dass genau unser Anliegen ist, wie halten wir Verbundenheit? Auch als alte Menschen, mit alten Freunden zum Beispiel. Also wie groß das Thema Freundschaft wieder wird. Und wie wahrscheinlich das ein Wert ist, der uns zu stark in den Hintergrund gerückt ist. Freundschaft zu pflegen über die Generationen hinweg, aber auch Freundschaft mit Gleichaltrigen. Für mich war das eine Aufforderung, wie ich so gemerkt habe, ich bin viel mehr im Kontakt mit jüngeren Menschen, dass ich mir wieder die Gleichaltrigen gesucht habe und auch bemerkt habe, wie verschieden unser Lebensschicksal ist, unsere Lebenssituation im Augenblick, aber wie wichtig der Austausch auch und die freundschaftliche Verbundenheit alter Menschen zueinander ist. Ich sehe die Vereinsamung schon, aber ich sehe auch, das ist unsere Herausforderung, das wäre die Kultur Freundschaft im Alter, nicht nur Familie. Weil Familie ist manchmal sehr krisenhaft unterwegs. Es braucht die freundschaftliche Verbundenheit. Und sich nicht nur abstützen auf Generationengeschichten, Familiengeschichten. Da spielt sich oft zu viel an Spannungen ab oder an Wünschen, die nicht erfüllt werden können. Und sich da rauszuziehen und sagen, Familie ist kein Wunscherfüllungsprogramm, sondern zu suchen, aha, wo sind die Menschen? Und von da aus sehe ich, da ist schon gesellschaftlich etwas zu stark in den Hintergrund gerückt. Was ist wirkliche Freundschaft? Und was ist so dieser Respekt auch vor der Kuriosität? Man wird als alter Mensch auch ein Stückchen kurios. Aber das auch zu respektieren und auch Verbundenheit mit all dem zu finden. Also das ist für mich eine Kultur, die notwendig ist und auf die ich auch sehr, sehr, sehr Wert lege selber. Natürlich auch mit Einsamkeit habe ich mich viel beschäftigt. Es wird mir nicht erspart und es wird auch anderen nicht erspart, viele Wege auch allein gehen zu müssen, aber das ist für mich was anderes wie Einsamkeit. Die Herausforderung, sterben werde ich allein. Ich hoffe, es ist jemand da neben mir, aber den Weg gehe ich allein und ich werde gehe auch jetzt viele Wege allein mit mir. Das ist die andere Übung, oder? Sich das Alleinsein zuzutrauen, aber auch zu wissen, wo verbinde ich mich. Und die Einsamkeit natürlich, das ist für mich eine Form, die auch zur menschlichen Existenz dazugehört. Es gibt dann für mich halt die Formen der Einsamkeit, die sehr nah an psychischen Erkrankungen liegen. Das ist noch einmal ein sehr weites Thema für mich. Aber ich würde es nicht ganz so extrem formulieren, dass das ist, was auf uns zukommt, die Einsamkeit im Alter. Nicht nur. Auch, natürlich.
Jetzt gibt's gerade, wenn man älter wird, viele Dinge, die sich ändern, mit denen man zurechtkommen muss. So diese körperlichen Gebrechen, die sich langsam einstellen oder auch, dass man nicht mehr geistig so fit ist. Mhm. Wie kann man denn das gut machen?
Da kommt wieder das Machen, gell? Ja.
Muss man es mit sich geschehen lassen?
Zum Teil, ja. Zum Teil. Zum Teil, also ich kann es auch wieder von mir persönlich sehen, ich habe das Glück gehabt, dass ich Freude an der Bewegung habe. Und ich freue mich natürlich über alle Menschen und alle alten Menschen, die auch Freude an der Bewegung haben. Das ist das eine, das einem ja wirklich auch helfen kann, die Begrenzungen und Beengungen nicht einfach hinzunehmen, sondern wirklich noch auszuloten. Was ist denn drinnen? Die Bewegung und die Bewegtheit des Körpers, auch als alter Mensch, finde ich was ganz Wichtiges. Es ist für mich sehr schwer, alte Menschen zu ermutigen, die das nicht früher schon pflegen konnten. Also für mich fängt das sehr, sehr früh an, nicht diese extremen Formen von Beweglichkeit sich zu erhalten. Da habe ich auch oft den Eindruck, das ist auch ein Angstprogramm von vielen Menschen, die in eine extreme Beweglichkeit hineingehen, wo ich dann sage, ja, wo bleibt denn da die Lust am Körper noch oder wo ist es nur mehr Forderung und ist da nicht auch eine Angst vor Krankheit und Tod im Hintergrund, die das Ganze antreibt? Und das gehört natürlich für mich mit dazu, die Begrenzungen im Körper und natürlich auch die gedanklich die Verlangsamung, sich damit so gut es geht immer wieder mal milde mit sich umzugehen, sich anzufreunden damit, das ist schon sehr viel, aber mit Humor auch ein Stückchen mit sich umzugehen. Das ist so, das passiert. Die Gleichzeitigkeiten werden immer, immer schwieriger. Also gedanklich und auch im Managen des Lebens, es wird langsamer. Ich denke auch, da liegt der Qualität drinnen. Nicht mehr so viel zu müssen, sich das auch zuzugestehen. Und nicht nur zu klagen darüber, sondern auch wirklich zu sagen, so ist es. Und das ist das Schöne, auch sich mit alten Menschen zu treffen, nicht nur zu klagen über das, was man nicht mehr kann, sondern manchmal mit Humor auch das zu sehen. Das Leben wird ein bisschen kurios dadurch auch. Und das hat auch was sehr Liebenswürdiges drinnen. Also auch liebenswürdig mit sich und mit anderen da umzugehen. Das ist in vielen begrenzt, der Wirt hat für mich auch die Seite, die Begrenzungen des Lebens auf sich wirken zu lassen. Das ist nicht nur schrecklich, sondern es ist, so ist es, so ist es. Ich ziehe mich raus aus manchen, ich muss manches beenden, ich muss mich lösen aus vielen, als Aufgabe auch zu nehmen und nicht nur als lästiges Schicksal. Also das ist auch mit einiger Bewusstheit auf dieses Altwerden zugehen. Das wird natürlich umso schwieriger, je stärker die Schmerzen steigen zum Beispiel. Und da sage ich ja, es gibt Segnungen der Medizin, auch in der Schmerzbehandlung. Es gibt natürlich auch schreckliche Geschichten. Im Schmerz nur als ein Kampfobjekt zu sehen und sich da hinein zu verbeißen. Und natürlich auch im medizinischen Bereich gibt es zum Glück sehr weise Ärzte und es gibt Ärzte, die da mitspielen in diesem Kampfprojekt. Und immer wieder auch Hoffnungen zum Beispiel schüren, die nicht mehr möglich, so in dieser Weise möglich sind. Sondern eher braucht es da auch diese mitfühlende Begleitung. Das heißt, was zum Beispiel, wenn jemand mit chronischen Schmerzen leben muss, das heißt, was auch an mitfühlender Begleitung in dieser Form, das ist eines, dass alte Menschen sich gegenseitig auch zukommen lassen können. Das gehört für mich auch zur Freundschaft, zum Beispiel.
Wie machen Sie sowas?
Ich habe Freunde, die zum Beispiel mit rheumatischen Beschwerden zu tun haben, was sehr schmerzhafte Prozesse sein können, auch mit denen zu finden, den Kontakt zu halten, sich nicht zu scheuen, sie aber auch aufmerksam zu machen, zu merken, aha, wo wird's milder, wie ist das im Kontakt, Kontakt auch anzubieten, Formen mit ihnen zu finden, wo es ein Stückchen sich in den Hintergrund bewegt, wo sie auch etwas wieder merken, Glück und Freude im Kontakt. Oder auch Angeregtheit, merken, es ist nicht nur der Schmerz, der mich in die Verengung hineinzieht, sondern da gibt es auch wieder ein Stückchen Weitung. Also so auch mit ihnen Rhythmen zu finden, wie erleichtert es den Schmerz, wo wird es milder, wo verdichtet es sich wieder, was ist dann eine Hilfe. Also mich nicht zu schrecken davor, sondern dran zu bleiben und natürlich auch aufmerksam zu werden, wo brauche auch ich wieder die Erholung um neu mit ihnen in Kontakt treten zu können. Ich kann nicht dauernd mit Menschen, die von Schmerzen geplagt sind und auch das dauernd zum Dauerthema machen. Da muss ich auch wieder in Abstand gehen und mich erholen, um neu auf sie zu gehen. Auf der einen Seite in meiner therapeutischen Arbeit, da habe ich eine besondere Rolle. Das ist manchmal noch einfacher, wie Freundschaften mit Menschen aufrecht zu erhalten, die wirklich so in die Verengungen ihres Altwerdens hineingehen.
Diese Verengungen, also wenn man gewisse Dinge nicht mehr machen kann oder sich nicht mehr so gut bewegen kann, ich kann mir vorstellen, das löst dann auch so ein bisschen das Gefühl der Trauer oder so etwas Schmerzvolles aus. Wie kann ich denn da persönlich besser damit umgehen?
Wenn Trauer kommt, also wenn es wirklich als Trauer kommt und nicht als Depression, dann ist es sehr wichtig, das zu unterstützen. Die ist am Platz, die Trauer, oder? Das ist Abschied auch von Lebensmöglichkeiten, die ich jetzt nicht mehr zur Verfügung habe und die ich aber gerne gelebt habe. Und das auch zu würdigen, das ist so. Das denen nicht auszureden, sondern den Menschen, und ich kenne es ja auch selber, Platz zu machen für diese Trauer. Auch weil ich von Trauer wegen weiß, die schwellen an, ganz natürlich, fordern auch viel von mir, aber sie schwellen auch wieder ab. Und ich komme wieder zu meinem Atem und auch wieder zu merken, es wird leichter. Es gibt andere Formen, aber die würde ich nicht als Trauer bezeichnen, wo es immer um diese Wiederholungen hineingeht und das nicht nachlässt, wo das Klagen und das Jammern, oder ich nenne es jetzt einmal Jammern, wie so auf einer Schellack-Schallplatte immer am selben Punkt hängen bleibt, oder? Das gibt es natürlich auch und das ist eine viel, viel mühsamere Form, das aber auch zu merken. Und das hat oft, wenn man also dann sich mit Depressionen auch befasst, das hat natürlich noch ganz andere Zusammenhänge. Wie kann sich das so verdichten, dass man aus dieser Lebensform nicht mehr herausfinden kann? Das braucht noch ein Verständnis über viel, viel größere Lebensspannen. Wie kann es dazu kommen, oder? Dass es da keine Entlastung mehr gibt über die Trauer. Aber ich finde die Trauer was ganz Wichtiges. Das gehört zum Loslösen und Verabschieden mit dazu.
Wenn Sie von der Schellackplatte reden, wie komme ich da wieder auf eine andere Spurrille?
Da habe ich natürlich in meiner therapeutischen Arbeit noch andere Möglichkeiten, oder indem ich mit denen auch mich wirklich auf Entdeckungsreise begebe, wenn sie die Kraft haben, das noch zu tun. Ist es ein Hängenbleiben an etwas, das in einer viel früheren Lebenssituation damit zu tun hat? Hat es aber auch mit, sagen wir mal, Schwere von Traumatisierungen zu tun, wo die Verwechslung in der Zeit immer wieder passiert, wo ich möglicherweise heute an einem Punkt hänge, der mit Lebensgeschichte früher zu tun hat. Das braucht dann eine sehr geduldige Arbeit und es braucht auch eine Arbeit, in dem es möglich wird, bei Menschen zu merken, also welche Gefühle sind denn auch hängen geblieben, die nimmer mehr erspürt werden, wo hat sich's verengt auf ein Empfinden, nämlich dass das Leben nur mehr grässlich ist. Taucht körperlich wieder an manchen Stellen ein Aufatmen, eine Weitung auf und sie aufmerksam zu machen darauf. Das wäre eine Begleitung, zum Beispiel in Traumaarbeit, zu schauen, wo ist Vergangenheit, wo ist Gegenwart, was lässt sich noch lösen, was lässt sich mildern und wo braucht es auch ein Zustimmen. So ist mein Leben gelaufen und auch eine Würdigung von all dem, was da durchgestanden ist. Aber das sind oft Wege, die ich mache das ja mit älteren Menschen auch therapeutisch zu arbeiten, wo man auch wirklich respektieren muss, manches ist womöglich noch lösbar oder erleichterbar, manches geht nicht mehr. Aber auch dem zuzustimmen, auch das zu respektieren, oder, dort tauchen ja oft Wünsche auf, wieder, wie Leben sein könnte, aber für mich ist es nie da. So, diese Verbitterung auch zum Beispiel. Aber das heißt für mich im Einzelnen mit den Menschen auf Entdeckungsreise zu gehen. Wo hängen sie? Wo ist die Verengung? Was lässt sich noch ein Stückchen weiten, in dem Leben etwas bunter wird und nicht nur in der Klage beendet werden muss, zum Beispiel. Aber das braucht auch Geduld im Alter und auch natürlich zu sagen, auf der einen Seite sind es nur mehr Jahre, Lebensjahre, und trotzdem lohnt es sich, sich im Augenblick zu vertiefen und zu suchen und zu verstehen und Neues zu erkennen. Auch das ist möglich.
Haben diese Beschwerden im Alter auch damit zu tun, oder könnten Sie uns sozusagen den Weg dann schlussendlich in die Todesstunde erleichtern, wenn ich nicht direkt aus dem Leben gerissen werde, sondern mit Einschränkungen leben muss? Es geht also körperlich nicht mehr so gut, es geht geistig nicht mehr so gut, ich habe vielleicht Schmerzen. Sind das auch Formen des Abschiedsnehmens, des Erleichterns?
Ja, also das ist für mich, es ist ja nicht nur der Weg des Alters, sondern es zieht sich ja durch unser Leben, dass wir viele, viele Abschiede, viel, viel loslassen, um auch leichter zu werden, um die Gegenwart wieder leben zu können, dass das ja eine ständige Übung ist. Aber im Alter sicher auch dieses bewusste sich verabschieden. Vieles werde ich nicht mehr machen können, oder? Ich werde nicht mehr auf die Berge einfach hinauf können. Ich werde mit meiner Beweglichkeit immer begrenzter werden. Wenn ich das an mich heranlasse und auch ein Stückchen übe, dem zuzustimmen, es ist so, der Abschied wird intensiver spürbar vom Leben, dann ist das natürlich auch ein Hineingehen in diesen letzten Abschied. Das ist in jedem Abschied klingt das ja auch schon an, oder? Ich gehe dann auch in einen letzten Abschied. Aber auch jetzt passiert etwas, von dem ich auch sagen kann, es ist ein Stückchen ein Sterben. Und die Ermutigung dazu, das gehört zu unserem Leben.
Wie bauen Sie diese kleinen Abschnitte und Abschiede in Ihr Leben ein?
Ich könnte nicht mal sagen, dass ich es einbaue, sondern es braucht bei mir auch oft eine Weile, bis ich merke, aha, jetzt ist es notwendig, das loszulassen, das sein zu lassen. Ich merke es in manchen Bereichen. Also ich merke zum Beispiel in meiner Familie, meine Enkelkinder zum Beispiel, merke ich, die gehen in eine Welt hinein, da verstehe ich manches, aber manches verstehe ich nicht mehr. Ich werde es ihnen anvertrauen, aber ich werde mich auch rausziehen daraus. Ich kann es für sie nicht lösen. Also das ist für mich eines, ein Abschied. Vieles in meinem Leben kann ich nicht mehr lösen. Es gibt so andere Abschiede im beruflichen Feld, wo ich mich aus Arbeitsbereichen bewusst herausgezogen habe und mich auch wirklich dadurch auch von Bereichen, die ich sehr gern getan habe, verabschiedet habe. Weil es nicht mehr machbar ist, es ist zu viel, geht über meine Kräfte hinaus. Also mich auch zu verabschieden, Tagesgestaltungen anders zu gestalten, anders aufzustehen, anders mir Zeit zu nehmen, das hängt auch mit den vielen, vielen Interessen zusammen, zu wissen, ich muss mich begrenzen, es geht nicht mehr. Obwohl mich so vieles noch interessiert und ich neugierig bin. Aber ein Tag hat nur eine bestimmte Zeit und meine Rhythmen sind langsamer geworden. Und das ist immer zu begreifen, ah ja, da musste ich verabschieden, da musste ich lösen davon. Und natürlich mit anderen Menschen nicht ihnen mein Muster aufzudrücken, sondern mit ihnen zu entdecken. Aha, also das ist jetzt zu viel, da geht es jetzt wirklich um Abschied. Und ich glaube, das kann man nicht nur im Vorhinein planen, sondern die Erfahrungen rufen einen und sagen, jetzt ist Zeit. Und das auch zuzulassen, zu merken und zu erkennen und zu trauern und auch zu sagen, ja, das gehört zum Leben, das passt. Das stimmt so. Die Stimmige auch zu merken.
Sich auch vom Besitz verabschieden?
Ja, ja natürlich. Ich habe zwar, das wäre jetzt ein Riesenkapitel, wir haben eine seltsame Erbekultur da in diesem Lebensraum, in dem wir sind, wo ich auch sage, ma, wie viel Energie geht da drauf, wie vererbe ich günstig. Also es ist schon seltsam, was sich da abspielt. Aber das ist ein eigenes, großes Thema. Abzugeben, zu übergeben, aber auch mich mit meinem Besitz oder mit dem Geld, das ich habe, auch noch zu investieren für andere Menschen zum Beispiel. Ich brauche es ja nicht. Immer wieder darüber nachzudenken, was brauche ich denn eigentlich noch? Aber wo kann ich auch wirklich schauen, dass das Geld an Stellen kommt, wo es wirklich gebraucht wird, zum Beispiel. Aber mir keinen Besitz mehr anzuhäufen, sondern loszulassen, abzugeben und wirklich auch zu merken. Es ist immer wieder ein Erkennen, so viel brauche ich zum Leben. Und da passiert im Denken ja auch sehr viel, Abschied zu nehmen von Luxusgeschichten, die mich gar nicht glücklich machen, zum Beispiel. Ich muss nicht die Welt mehr entdecken, nämlich räumlich, indem ich mich da in riesen Reisen hineinstürze.
Frau Knittel, es gibt ja auch Menschen, die dann im letzten Abschnitt ihres Lebens noch einmal versuchen, in der Familie Unstimmigkeiten zu lösen oder doch noch Dinge zu bereinigen. Mhm. Welche Erfahrung haben Sie da?
Wenn es möglich wird, noch Konflikte anzugehen, zu entdecken, also jetzt denke ich an Menschen, mit denen ich das auch versuche, auch Menschen, die Konflikte haben, noch einmal auch an einen Tisch zu bringen und zu schauen, was ist da möglich. Auch innerlich mit Menschen, die schon gestorben sind, zum Beispiel für alte Menschen ist das ein Thema und das ist auch meines, wo ich sage, es tut mir so unglaublich leid, dass wir manches nicht mehr miteinander klären konnten und lösen konnten. Dann eine Form mit mir zu finden, wie vielleicht auch ein inneres Verzeihen, dass über Dinge, die mich noch immer wurmen, dass das kommt und dass ich das akzeptiere. Ich habe es nicht zur Zeit lösen können, aber jetzt kann ich auch diese Bedrängnis noch einmal angehen oder diesen Groll noch einmal angehen, dass mich der nicht so vergiftet, sondern merken, ja, vielleicht gibt es da manches auch mir selber zu verzeihen oder anderen zu verzeihen, weil ich es nicht anders und besser konnte. Mit ungelösten auch Leben lernen in einer Art, in dem ich nicht in Groll verfall oder in die Verbitterung hineinfall, sondern mit mir und anderen milder, manchmal verzeihender umzugehen. Also was sich konkret noch angehen lässt, mit den Menschen auch zu finden, lässt sich tatsächlich noch konkret angehen oder sind da Verhärtungen oder ist da die Gefahr, noch einmal Verletzung zu setzen, nicht in die nächste Verletzung hineinzulaufen?
Ja, also dieser Versuch, noch einmal ins Reine zu kommen.
Das ist ein Thema, das ich mir ja selber auch immer stelle. Wo möchte ich auch wirklich noch etwas klären? Auch, dass ich nicht verhänge dabei. Also es gibt ja auch Konflikte, weiß ich, auch in Freundschaften gibt es Konflikte, wo ich sage, da stoße ich immer wieder dran und möchte es gern lösen. Und ich weiß aber, es gibt Bereiche, da muss ich das akzeptieren, das kann ich nicht lösen. Da ist es wichtig, dass ich mit mir ins Reine komme. Und das versuche ich so, ich habe das auch vorhin so erwähnt, dass ich nicht so streng mit mir umgehe und dass ich sage, ja, manches ist mir im Leben nicht geglückt. Es gibt Situationen, da konnte ich nicht offen und authentisch und ehrlich sein, sondern habe wirklich meine Interessen vertreten. Mir das nicht ewig zu verübeln, das wäre für mich innerlich ins Reine, mit mir zu kommen, milder auch zu werden. Mit Menschen noch ins Reine zu kommen, mit denen ich Konflikte habe, das ist ein tiefer sehnlicher Wunsch. Und es gibt Situationen, da glückt es. Da glückt es auch wirklich, Missverständnisse noch einmal zu klären und auch Verletzungen zuzugeben. und auch sich für manches womöglich auch zu entschuldigen, wenn es geht, wenn das auch akzeptiert werden kann von dieser anderen Person. Das sind Glücksmomente, wenn sowas geht. Und merke auch, wie das unglaublich erleichternd wirkt nachher und wirklich ein Glücksgefühl. Aber es gibt auch Situationen, die sind so verhärtet, dass ich auch bei mir sagen muss, ich finde die innere Weite jetzt nicht wirklich akzeptierend damit umzugehen, da wurmt mich noch etwas. Und ich weiß es nicht, ob ich noch einmal dazu kommen kann, das in lösender Form anzugehen. Weil natürlich bei Menschen, mit denen ich in Konflikte geraten bin, auch dort Verhärtungen und Missverständnisse da sind. Ich muss damit rechnen, dass einiges davon sich nicht lösen lässt, aber mich nicht selber immer wieder da hineinzubegeben, das ist schon meine Aufgabe, zu sagen, ich akzeptiere es, da ist was schiefgelaufen, ich kann es nicht mehr lösen. Also das wäre für mich so beides, ist beides da. Dieses große Glück, wenn das noch geht, und auch den Mut, das anzugehen, kann ich nur unterstützen und unterstütze es auch bei mir. Aber auch zu wissen, manches wird nicht gehen. Und große Themen sind natürlich, wie kommen Menschen andere auch in ihre Verhärtungen hinein? Auch Lebensmuster, die sie nicht mehr ändern können. Das auch zu akzeptieren. Oder Süchte, die sich da breit gemacht haben im Leben. Da ist oft gar nichts zu lösen. Aber nicht zu verbittern damit. Das ist auch was ganz Wichtiges.
Danke für das Gespräch. Zum Abschluss der Sendung möchte ich Barbara Knittel nochmals mit ein paar kurzen Gedanken zu Wort kommen lassen.
Es braucht für die weitere Planung im Umgang mit dieser Krise, braucht es auch alte Menschen drinnen mit Herz und Hirn, die sagen, das kann man nicht machen, alte Menschen einsam sterben zu lassen. Ich sehe die Vereinsamung schon, aber ich sehe auch Freundschaft im Alter, nicht nur Familie, weil Familie ist manchmal sehr krisenhaft unterwegs.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, gute Gedanken, bleiben Sie gesund und zuversichtlich.